Herzlich willkommen auf den Spuren alter Kulturen, einem Podcast des Marburger Zentrums Antike Welt, in dem wir der Frage nachgehen, wie in den Altertumswissenschaften zu Erkenntnissen gelangt wird. Ich bin Florian, mit mir heute im Studio ist Jonas.
Hallo.
Und unser Gast Christian Mahler.
Hallo.
Bevor wir zum eigentlichen Thema des heutigen Tages kommen, das sich im Groben aus dem Bereich der Archäologie heute speist, in unserem Podcast-Format springen wir ja so zwischen den einzelnen Disziplinen hin und her, beziehungsweise betrachten die Dinge eben aus den Augen verschiedener Disziplinen. Würde ich gerne mal auf unseren Gast heute gehen, Christian Mahler, der als Researcher und Coordinator einer Research Group in Bonn aktiv ist, und zwar im Bereich der Altamerikanistik. Und da würde ich einfach mal ganz grob, weil wir zumindest in meiner Ausbildung und in vielen anderen deutschen Universitäten wird das sehr ähnlich sein, eine sehr eurozentristische Sicht auf die Dinge haben, mal fragen, was ist denn überhaupt Altamerikanistik? Was beschäftigt die Altamerikanistik? Und was macht sich vielleicht anders als eine traditionelle europäisch zentrierte Archäologie?
Ja, also wie du schon angekündigt hast, ist der Fokus nicht auf Europa, sondern natürlich auf die Amerikas. Ich sage bewusst die Amerikas, weil es geht um den Doppelkontinent. Das heißt, es betrifft die Nordamerika, auch Meso- und Mittelamerika und Südamerika. Wobei in der Altromechanistik oft dann doch ein Schwerpunkt auf Lateinamerika liegt, sprich auf die spanischsprachigen Länder. Und in dem Begriff Altromechanistik steckt natürlich auch das Alt drin. Das heißt, es gibt auch einen Fokus auf die vorspanischen Kulturen, die indigenen Kulturen. Wobei die Altromechanistik auch auszeichnet, dass ganz unterschiedliche Disziplinen involviert sind. Das heißt, es ist ein interdisziplinäres Fach an sich. Das ist, glaube ich, auch relevant für den Verlauf unseres Gesprächs. Und Disziplinen, die dabei vorkommen, sind die Archäologie, die Ethnologie und auch die Untersuchung von indigenen Sprach- und Schriftsystemen, insbesondere die Schriftsysteme der Maya, also die Maya-Hieroglyphenschrift. Und auch die Ethnohistorie spielt noch eine Rolle, sprich, das ist die Untersuchung der kolonialzeitlichen Quellen, über die dann auch Aufschluss über die indigenen Kulturen erschlossen werden sollen. Und insofern ist der Fokus eben auf die Amerikas, auf indigene Bevölkerung der Amerikas und das aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln durch die unterschiedlichen Disziplinen.
Was hat dich denn zu diesem Fach dann geführt am Ende?
Das ist eine gute Frage. Wir mussten in der Schule, in der 11. Klasse, mussten wir sogenannte Facharbeiten schreiben. Das ist so eine Art Seminararbeit wie in der Uni, nur ein bisschen kleiner. Und ich weiß nicht mehr, was mich dazu bewogen hat, aber ich habe das über den Ursprung und die Entstehung des Inka-Reichs geschrieben. Und irgendwie bin ich dann auf der Region und auf diesen Themen hängen geblieben. Und habe mich dann auch dazu entschlossen, erstmal Sozial- und Kulturanthropologie und mit Lateinamerika-Studien und spanischer Philologie im Bachelor zu studieren. Das war in Berlin. Und dann im Master ging es dann nach Bonn zu Altermechanistik und Ethnologie.
Also ein sehr frühes Erwachen sozusagen.
Ja, tatsächlich hatte ich schon sehr früh das Interesse und auch gerade an Lateinamerika. Und ganz viele haben ja irgendwie in ihrer Jugendzeit Interesse an Archäologie. Und das verschwindet dann irgendwie bei den meisten wieder. Und bei mir ist es nicht verschwunden und genau, ich bin dann dabei geblieben.
Dass diese Kontinente eine sehr große Faszination ausüben können, das hatte ich tatsächlich das Vergnügen vor einiger Zeit auch selbst zu erleben, durch eine kleine Reise dorthin. Also von da auf dieser sehr basischen Ebene kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Es ist aber doch sehr fremd auch in vielen Aspekten. Manches mag einem vielleicht doch einigermaßen vertraut erscheinen, aber viele Aspekte, angefangen von den Sprachen hin auch zur Landschaft und den diversen anderen kulturellen Erscheinungen, erscheinen einem sehr fremd. Willst du uns vielleicht mal kurz mitnehmen in dein tatsächliches Untersuchungsgebiet? Also wo arbeitest du dort und vielleicht auch warum arbeitest du dort?
Ja, also das Arbeitsgebiet befindet sich in Südperu. Ganz grob in der Nähe von der Stadt Nazca, das hat man bestimmt schon mal gehört, aufgrund der Geoglyphen und der Linien, die man von der Luft aus sieht. Allerdings ist mein Untersuchungsgebiet da nicht nur in der Küste, sondern es zieht sich von der Küste bis ins Hochland. Das heißt, da sind auch ganz unterschiedliche ökologische Zonen, die das betrifft. Also auf ungefähr 120 Kilometern kommt man von der Küste bis auf über 4000 Metern über den Meeresspiegel.
Könntest du nur, dass wir die Kontraste vielleicht ein bisschen plastischer machen, das nochmal kurz beschreiben? Was sind das für Vegetationszonen, in denen wir uns da bewegen? Die sind ja doch sehr krass verschieden.
Ja, das ist richtig. Also ich fange mit der Küste an. Die wird auch Chala genannt. Das ist einer der trockensten Orte der Welt. Im Moment ist das gerade anders. Es gibt gerade starke Überflutungen in dem Raum. Und Landwirtschaft kann in dieser Region nur betrieben werden innerhalb der Grenzen der Flüsse. Das heißt, das Wasser, was von den Anden kommt, ist extrem wichtig für das gesamte Leben an der Küste. Und die nächste Zone weiter oberhalb wird Junga genannt. Auch das ist noch eine sehr trockene Zone und eine sehr steile Zone. Also das heißt insbesondere durch diese Flusstäler, die sich da wirklich durch die Berge schneiden, die charakterisieren das. Dann die nächst höher gelegene Zone ist die sogenannte Quechua-Zone. Das ist die für die Landwirtschaft am besten geeignete Zone. Hier sind immer noch die sehr steilen Täler, aber es gibt auch schon größere Flächen, die auch für die Landwirtschaft geeignet sind. Und darüber liegt die sogenannte Suni-Zone. Die ist relativ schmal, auch wieder sehr, sehr steil. Und dann die höchstgelegene Zone innerhalb meines Untersuchungsgebiets ist die Puna-Zone. Wird auch oft als Hochebene oder Altiplano bezeichnet, wobei das jetzt keine tatsächliche Fläche ist. Es ist auch teilweise sehr steil, aber es ist eben nicht so markant steil wie einige der Zonen, die darunter liegen. Und auch hier ist Landwirtschaft zwar noch möglich, aber es ist doch stark eingeschränkt aufgrund der Höhe. Und entsprechend wird die Puna oft für die Nutzhaltung von Tieren genutzt.
Und dort im Hochland liegt dann doch auch eins der konkreten Untersuchungsobjekte, dessen Beispiel, wie die Methode, auf die wir tatsächlich jetzt am Ende auch kommen wollen, auch ganz extensiv angewandt wurde, Kutamaya. Wieso habt ihr konkret dieses Objekt für diese Studie ausgesucht? Und was war denn die Fragestellung, die ihr beantworten wolltet?
Ja, Kutamaya liegt in der Quechua-Zone, die ich schon angesprochen habe, also die Zone, die für die Landwirtschaft am besten geeignet ist. Kutamaya direkt liegt auf ungefähr 3300 Metern über dem Meeresspiegel. Und warum es zu diesem archäologischen Ort kam, hat letztendlich ganz unterschiedliche Gründe. Also zum einen gibt es schon einige Voruntersuchungen, sprich in der archäologischen Siedlung an sich hat es archäologische Ausgrabungen gegeben, auch Flächenausgrabungen, das heißt sehr weitreichende Ausgrabungen. Und die begannen 2007 durch das Deutsche Archäologische Institut und haben bis 2014 angedauert. Und ab 2012 war ich da auch in dem Ausgrabungsteam dabei, damals auch als Student. Und daher kommt natürlich mein ganz persönliches Interesse an dem Fundort. Zum anderen muss man aber auch sagen, dass es ein sehr faszinierender und auch wichtiger Fundort ist. Also er ist faszinierend in der Hinsicht, weil er sich ganz grob in zwei Sektoren unterteilen lässt. Der öffentlichen Sektor, der interessante Bauten hat. Wir nennen die Blumenstrukturen, weil die auf der Draufsicht aussehen wie Blumen. Das heißt, man hat einen tiefer gelegten Innenkreis und dann drumherum sind verschiedene D-Strukturen. Und die genaue Nutzung ist uns nicht ganz klar. Ich erkläre mir das immer so als multifunktionale Bauten, die vor allem wirtschaftlich genutzt wurden, weil in einige dieser D-Strukturen haben wir zum Beispiel vermehrt Obsidian-Artefakte gefunden. Obsidian ist ein Steinmaterial, was sehr scharf ist. Und was genutzt wurde, um Werkzeuge herzustellen. In anderen Bereichen hat man haben wir vermehrt Skelettreste von Kameliten, sprich Lamas und Alpakas, gefunden, sodass sich so ein bisschen abzeichnen lässt, dass da verschiedene wirtschaftliche Aktivitäten stattgefunden werden. Aber so ganz abschließend ist das noch nicht geklärt. Und dann ist natürlich auch sehr faszinierend, weil um Kutamaya herum eine Unmenge an landwirtschaftlichen Terrassen liegen. Und das ist sozusagen der grobe Kontext. Ja, und darüber hinaus, das sollte man auch nicht vergessen, war das eben auch ein wichtiges regionales Zentrum. Ich habe mich in meiner Dissertation mit dem Wirtschaftssystem der Paracas-Kultur beschäftigt. Das ist eine archäologische Kultur, die so von 800 bis 200 vor unserer Zeitrechnung datiert wird. Und da habe ich auch unter anderem Materialien aus Kutamaya ausgewertet, aber nicht nur, auch noch aus anderen Siedlungsorten und auch aus unterschiedlichen ökologischen Zonen, um eben den wirtschaftlichen Austausch zwischen diesen Regionen zu untersuchen. Und dabei hat sich ergeben, dass Kutamaya ein ganz wichtiges regionales Zentrum war für die Herstellung von verschiedenen wirtschaftlichen Gütern, aber auch für die Weiterdistribution in andere Regionen, zum Beispiel an die Küste.
Und jetzt in eurer neuen Untersuchung, was wolltet ihr da herausfinden?
In der neuen Untersuchung ging es letztendlich stark um die landwirtschaftlichen Terrassen, die die Siedlungen umgeben. Das war jetzt eben kein Schwerpunkt in meiner Dissertation, aber irgendwie waren die die ganze Zeit präsent und ich habe mich immer gefragt, was wurde genau angebaut auf diesen Terrassen? Wurden die tatsächlich gleichzeitig wie die Siedlungen genutzt oder gab es vielleicht auch eine Nachnutzung? Mich auch gefragt, warum werden die eigentlich heute nicht mehr genutzt? Weil das ist ganz klar, dass die landwirtschaftlichen Terrassen, obwohl die noch relativ gut im Schuss sind, die sind perfekt auf Satellitenbildern zu erkennen, heute nicht mehr genutzt sind. Ja, und mit diesem Fragenkatalog bin ich dann an die Terrassen gegangen und auch zusammen mit einem größeren Team, was jetzt nicht nur aus der Archäologie besteht, sondern auch aus Geowissenschaften, vor allem der Archäobotanik. Und insofern hat sich da der Schwerpunkt von der Siedlung mehr auf die Terrassen gelegt, wobei wir natürlich den Vorteil haben, dass wir die Siedlungsdaten von den archäologischen Ausgrabungen auch nutzen können. Und das versuchen zu kombinieren.
Du hast jetzt schon ein sehr wichtiges Stichwort, glaube ich, genannt für das heutige Thema. Und zwar, dass da mehrere Leute, mehrere Beteiligte an der Forschung eben oder in diesem Forschungsprojekt tätig sind. Ihr nennt das einen integrativen Ansatz. Und das ist ja ein Ansatz, welcher in verschiedener Ausprägung in der modernen Forschung präsent ist. Könntest du kurz erläutern, was ihr unter diesem integrativen Ansatz versteht, was für Beteiligte da drin sind und vielleicht welche in diesem konkreten Untersuchungsfall nicht beteiligt waren?
Ja, also ein integrativer Ansatz bedeutet letztendlich nur, dass verschiedene Methoden auch aus unterschiedlichen Disziplinen integriert, kombiniert werden. Und in unserem Fall sind das vor allem Methoden aus der Archäologie und aus den Geowissenschaften. Und das beginnt bei der Auswertung von Luftbildaufnahmen und Satellitenaufnahmen. Geht zur, ich sage mal, eher traditionellen archäologischen Methoden wie archäologischen Surveys, sprich Begehungen und Ausgrabungen, bis hin zu Drohnenbefliegungen, um digitale Geländemodelle der Region und vor allem der Terrassen zu erstellen und dann noch eine ganze Reihe an spezielleren Methoden, zum Beispiel Phytolithenanalysen und Stärkeanalysen, die wir genommen haben aufgrund von kleinen Testgrabungen innerhalb der Terrassen selbst. Und hier arbeite ich sehr stark, wie gesagt, mit den Geowissenschaften zusammen, insbesondere Julia Meister von der Universität Würzburg, gerade Uni Bamberg. Und sie ist dann auch verantwortlich zum Beispiel für die Geomorphologie, für die Phytolithenanalysen. Und Phytolithen sind im Grunde genommen so kleine, wie so eine Art Skelettreste von Pflanzen, die man unter dem Mikroskop erkennen kann. Und die sind eben für verschiedene Pflanzen ganz spezifisch und entsprechend kann man die dann unterscheiden. Das ist eine der Methoden, die wir auch hier angewandt haben und Methoden bewusst ausgelassen machen wir eigentlich nicht. Im Grunde genommen versuchen wir alles zu kombinieren oder alles, was Sinn macht, auch einfließen zu lassen. Das heißt, auch zum Beispiel Radiokarbon-Datierungen haben wir mit dabei, sowohl also von den Testschnitten in den Terrassen selbst, damit wir natürlich auch diese chronologische Einordnung vornehmen können, was natürlich ganz wichtig ist in der Archäologie.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf, du hast die C14-Methode genannt. Was ist das eigentlich und warum kann man damit so genau datieren? Also manchmal bekommt man ja sehr große Zeiträume angegeben für gewisse Perioden oder Bevölkerungsschichten oder Sprachschichten vielleicht sogar. Wie funktioniert das und warum geht das so genau in diesem Fall?
Ja, also die C14-Methode untersucht letztendlich den vorhandenen Kohlenstoffgehalt in einer Probe. Das heißt, um die Methode überhaupt durchzuführen, brauchen wir organisches Material aus einem gesicherten Kontext. Was da zum Beispiel in Frage kommt, ist einfach Holzkohle, Holzkohlereste. Und da haben wir in den Terrassen selbst manchmal Glück, nicht immer, in dem Siedlungsbereich auch des Öfteren. Und das heißt, in dem konkreten Fall für Kutamaya haben wir im Grunde genommen fast immer Holzkohle genommen. Aber man kann auch andere Produkte nehmen. Zum Beispiel an der Küste hat man auch ja, zum Beispiel die Maiskolbenreste, die wir gefunden haben. Das wäre auch organisches Material, was man datieren kann, oder Textilreste. Das heißt, ja, das organische Material ist das Wichtige, was untersucht wird. Und dann werden entsprechende Proben genommen. Und ja, diese Proben, die schicken wir dann in ein Labor. In dem Fall haben wir das nach Mannheim geschickt und dort werden die untersucht. Das heißt, hier läuft das tatsächlich so, dass wir die Proben hinschicken und dann die Ergebnisse sozusagen geliefert bekommen in einem Bericht. Was in unserem konkreten Fall noch ein bisschen schwieriger ist, ist, dass wir uns ja auf der Südhalbkugel befinden und die Ergebnisse aus den C14-Analysen, die müssen immer noch kalibriert werden. Und dafür ja, gibt es eine große Datenbank, aber die größere Datenbank gibt es für die Nordhalbkugel. Und es gibt auch eine für die Südhalbkugel, aber in dem konkreten Bereich, wo wir hier sind, haben wir das Problem, dass wir zwar auf der Südhalbkugel sind, aber sehr viele Luftmassen von der Nordhalbkugel noch in diesem Bereich strömen. Also hier konkret haben wir sozusagen ungefähr 70% Luftmasse von der Südhalbkugel und 30%, die von der Nordhalbkugel kommt. Und das muss man bei diesen Kalibrierungen mit einberechnen. Und auch da haben wir sozusagen einen Spezialisten mit in unserem Team, Eric Marsh, der in Mendoza in Argentinien ist. Und er hat eine eigene Kalibrierungskurve aufgrund dieser Luftmassenzusammensetzung in unserem Untersuchungsgebiet entwickelt. Und sämtliche C14-Daten, die wir haben, also wir sprechen hier von insgesamt 25, glaube ich, für Kutamaya, konnten entsprechend mit dieser Kalibrierung, dieser Mixed-Kalibrierung dann berechnet werden. Und dadurch ist es auch relativ genau. Also man kommt dann so auf Genauigkeiten von bis zu 10 Jahren. Also es ist wirklich, wirklich sehr gut, auch für diesen Bereich, den wir sprechen.
Genau, ja. Wie muss man sich denn dann eine Terrasse vorstellen? Oder du hast auch von diesen Bauten gesprochen, die aus der Vogelperspektive wie Blumen aussehen. Habt ihr da auch Möglichkeiten und Methoden, dann letztendlich so eine Terrasse zu rekonstruieren, beziehungsweise vielleicht auch ein 3D-Bild zu erstellen, wie das denn ausgesehen haben könnte?
Ja, also die Terrassen sind letztendlich, wie ich gesagt habe, schon auf den Satellitenbildern. Also man kann die auch auf Google Earth ziemlich gut erkennen. Und was auch recht interessant ist, dass diese beiden Sektoren, die ich vorhin genannt habe, die liegen letztendlich auf einem Bergrücken. Und die Terrassen gehen dann direkt von diesem Siedlungsbereich den Berghang hinunter. Und aufgrund der Geländemodelle, die wir machen, das läuft so ab, wir haben da eine Drohnenbefliegung, ganz vielen Luftbildaufnahmen gemacht. Und diese Luftbildaufnahmen dienen uns dann zur fotogrammetrischen Rekonstruktion. Das heißt, diese ganzen Fotos werden genutzt, um ein Geländemodell, das ist so eine Art 3D-Modell, zu erstellen. Und diese Modelle, die sind hochauflösend und sehr genau. Und da können wir natürlich auch die Terrassen noch viel genauer erkennen. Und das ist auch dann eine sehr gute Grundlage, um alle möglichen Berechnungen anzustellen. Also zum Beispiel von der Anbaufläche, aber auch von der Umlagerung der Erde, um die Terrassen zu bauen. Und das ist sozusagen ja, unsere wichtigste Arbeitsgrundlage, um so den größeren Kontext auch zu untersuchen.
Ich würde vielleicht nochmal zur Beteiligung verschiedener Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an einem solchen Projekt zurückgehen. Gerade für solche, die verschiedene fachspezifische Hintergründe haben. In meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass da immer gerade zwischen den Disziplinen ein sehr hoher Übersetzungsaufwand notwendig ist. Das heißt, man mag vielleicht über dieselbe Technik sprechen, die aber methodisch in den Fächern recht verschieden dann zum Teil doch angewandt wird, um dann tatsächlich zu der Fragestellung zu kommen, die man im Rahmen des Projektes dann auch beantworten will. Ganz konkret, wenn wir von den Maßstäben reden, in denen Untersuchungen stattfinden, beispielsweise in der Archäologie und im Vergleich zur Geologie, dann sind das sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Sicht verschiedene Welten, in denen diese Disziplinen traditionellerweise arbeiten. Wie habt ihr denn solche Brücken überwunden oder gab es da Schwierigkeiten oder hat sich das einfach so ergeben dann?
Also in unserem Fall gab es tatsächlich nicht so viele Schwierigkeiten, aber ich weiß sehr genau, was du ansprichst. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen haben sowohl Julia als auch ich haben schon sehr viel Erfahrung mit interdisziplinärer Zusammenarbeit. Also in dem Vorgängerprojekt waren geowissenschaftliche Methoden sozusagen gang und gäbe. Insofern war ich mit der interdisziplinären Zusammenarbeit da recht vertraut und auch aufgrund der Altrumekanistik an sich. Ich hatte ja am Anfang angesprochen, dass das an sich schon interdisziplinär angelegt ist. Deshalb ist das nicht unbedingt so schwierig. Aber auch von Julias Seite, sie hat auch sehr viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit archäologischen Projekten. Insofern gab es das Problem jetzt bei uns nicht. Und ich glaube, was die Krux letztendlich ist, die Zusammenarbeit. Das heißt, es ist jetzt nicht nur eine Auftragsarbeit, die so funktioniert, dass ich sage, ich möchte wissen, was in den Terrassen angebaut wurde. Ja, mach du mal bitte die Phytolithenanalysen und sag mir dann, was dabei rauskommt. Sondern ja, das ganze Projekt ist zusammen konzipiert. Wir haben zusammen Fragestellungen entwickelt. Wir haben zusammen die Feldforschung durchgeführt. Wir schreiben zusammen die Artikel. Das sieht man ja auch an dem, über den wir uns unterhalten. Und insofern, ja, würde ich sagen, haben wir diese Übersetzungsschwierigkeiten nicht, weil wir von Anfang bis zum Schluss sehr eng zusammenarbeiten. Und das betrifft auch nicht nur uns, sondern da sind auch zahlreiche Studierende mit involviert. Und anders funktioniert das auch nicht, weil ich bin kein Spezialist von sämtlichen Methoden, die wir hier angewendet haben. Und das kann man auch gar nicht sein, kann gar nicht die entsprechenden Laborausstattungen und so weiter haben. Das heißt, ja, die Zusammenarbeit ist absolut essentiell für den Erfolg eines solchen Projekts.
Bei dem Wort Übersetzung horche ich natürlich als Linguist, Sprachwissenschaftler direkt auf. Inwiefern spielt denn hilft dir denn dein Spanischstudium in deiner Arbeit? Und wo stößt du dann sprachlich an deine Grenzen, wenn du vor Ort bist?
Also es hilft ungemein. Also ohne Spanisch wäre es sehr schwierig, Feldforschung durchzuführen in Peru, also gerade im ländlichen Raum, in dem wir uns ja befinden. Und insofern, ja, also ohne Spanisch würde es nicht gehen. Insofern hilft mir da auch mein anfängliches Studium da weiter. Wobei ich auch sagen muss, dass ich Spanisch erst so richtig eigentlich während meiner Feldforschungen in Peru gelernt habe. Und ja, sprachlich ist, ich würde gar nicht sagen, dass ich irgendwie sprachlich an meine Grenzen stoße. Oft ist natürlich eher so mit der Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden. Ist jetzt auch nicht schwierig, aber das ist extrem wichtig, die auch mit einzubeziehen, weil letztendlich arbeiten wir ja auf dem Land, was auch rein rechtlich den indigenen Gemeinden gehört, in dem wir arbeiten. Und da besteht auch sehr viel Interesse, was wir da machen. Und sehr viel Austausch, also wir haben dann auch regelmäßige Treffen mit den indigenen Gemeinden oder vor allem einer Gemeinde, die da für Cutamaya auch relevant ist. Und das ist auch für uns sehr, sehr spannend, weil das sind auch ganz unterschiedliche Ansichten, wie auch heutzutage Landwirtschaft betrieben wird. Und wir können natürlich auch dann Erkenntnisse weitervermitteln, was wir aufgrund unserer bisherigen Arbeiten schon rausgefunden haben. Zum Beispiel sind die meisten immer total überrascht, wie früh diese Terrassen schon genutzt wurden. Und ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also aufgrund der C14-Datierungen, die wir sowohl in der Siedlung als auch von den Terrassen selbst genommen haben, können wir den Zeitraum sehr klar eingrenzen von 250 bis 40 vor unserer Zeitrechnung. Das heißt, dass Kutamaya konkret mit den Terrassen drumherum im Grunde genommen nur über einen relativ kurzen Zeitraum genutzt wurde, also ungefähr 190 Jahre, das entspricht so 7 Generationen. Und was ich auch sehr erstaunlich finde, weil das ja doch sehr aufwendig ist, das ist eine große Fläche von Landwirtschaftsterrassen. Die Siedlung ist sehr elaboriert und wurde letztendlich nur für knapp 200 Jahre genutzt.
Mit den Datierungen haben wir jetzt schon das große Feld der Ergebnisse da auch angeschnitten. Also der Mehrwert, den diese Methode im Endeffekt auch bringt oder bringen kann. Du hattest die Phytolithenanalyse beispielsweise angesprochen. Vielleicht magst du da ein bisschen drauf eingehen, was dabei rauskam, gerade auch im Hinblick auf die Nutzung dieser Siedlungsflächen. Und wenn wir das Feld ein bisschen weiter spannen wollten, könnte man sich auch die Frage stellen, welchen Mehrwert hat denn die Kombination dieser verschiedenen Methoden jetzt konkret dann am Ende gehabt?
Ja, also ich hatte ja anfänglich erwähnt, dass aufgrund der Arbeit in meiner Diss das Kutamaya als wichtiges regionales Zentrum hervorkam, auch für die Distribution von Waren. Was jetzt auf jeden Fall noch hinzukommt, ist die landwirtschaftliche Komponente. Was wir auch aufgrund der Auswertung der Satellitenbilder und auch aufgrund der Drohnenbefliegungen erkannt haben, dass es ein wirklich sehr großer Bereich ist an Landwirtschaftsterrassen, der zu Kutamaya gehört und auch in diese Zeit, die ich gerade genannt habe. Das heißt, es ist wirklich letztendlich ein Überschuss, was ich auch noch nicht erwähnt hatte. Wir haben auch Berechnungen erstellt aufgrund dieser Geländemodelle und aufgrund dieser Daten, die wir haben, was sozusagen die Food Supply Capacity betrifft. Das ist die Nahrungsversorgungskapazität. Und wir haben Berechnungen erstellt, wie viel Arbeitskraft eigentlich notwendig war, um die Landwirtschaftsterrassen zu bewirtschaften und eben auch, wie viele Menschen dann dadurch ernährt werden könnten. Und als Arbeitskraft sind so 110 Leute notwendig für diesen Gesamtbereich an Landwirtschaftsterrassen, den wir haben. Ich glaube, wir sprechen hier insgesamt von 220 Hektar an Landwirtschaftsfläche. Und wenn wir von einem gemischten Anbau, und hier fließen schon die Ergebnisse von den Phytolithenanalysen und auch Stärkeanalysen mit ein, wenn wir vom gemischten Anbau von Mais und Kartoffeln ausgehen, könnte man, wenn man ungefähr einen Durchschnittsverbrauch von heute anlegt, könnten über 1100 Leute ernährt werden. Das heißt, die Produktion ist weitaus höher als die Arbeitskraft, die hineingesteckt wird. Und das ist natürlich interessant, weil es gibt verschiedene Szenarien, warum sozusagen so viel produziert wurde und warum so große Flächen auch bewirtschaftet wurden. Wenn ich sozusagen an die Distribution von Waren denke, denke ich natürlich auch, dass auch Landwirtschaftsprodukte in andere Regionen transportiert werden konnten. Ich hatte auch anfänglich erzählt, dass die Quechua-Zone besonders geeignet ist für die Landwirtschaft und andere ökologische Zonen, also zum Beispiel die Küste, nicht. Insofern könnte man auch davon ausgehen, dass eben Mais und Kartoffeln in andere Regionen transportiert wurden. Oder auch es wurden einfach die Waren oder die Landwirtschaftsprodukte gelagert für schlechte Zeiten zum Beispiel. Oder auch für besondere Feste, in denen ganz viel konsumiert wurde. Aber ja, dass sozusagen, ja, dass so viel angebaut wurde, das fand ich auch ganz erstaunlich. Wie gesagt, Mais konnten wir relativ klar erkennen, dass das durch die Phytolithenanalysen, dass das ein wichtiges Anbauprodukt war. Das fand ich auch insofern überraschend, dass das schon so früh der Fall ist. Es ist ja bekannt, dass Mais mit das wichtigste Agrarprodukt ist in den indigenen Amerikas. Aber ja, ich fand es trotzdem ein Stück weit erstaunlich, dass das schon so früh der Fall ist.
Geht man davon aus, dass es eigentlich später erst tatsächlich kultiviert wird?
Nee, das nicht. Also das ist wurde schon sehr, sehr, sehr früh kultiviert. Aber dass das sozusagen in so großem Maße angebaut wurde, wir sprechen immerhin von vor über 2000 Jahren, das hat mich ein Stück weit überrascht. Man kann ja nicht von Monokultur sprechen, aber dass so ein Agrarprodukt so viele Menschen ernährt, da geht man eigentlich eher davon aus, dass es erst so zu späteren Imperien, also mit dem Wari-Imperium und dann noch später dem Inka-Imperium, dass das dann eine sehr starke Rolle gespielt hat. Aber das scheint schon vorher der Fall gewesen zu sein.
Inwiefern läuft man denn Gefahr, mit unserem modernen westeuropäischen Konzept von diesen Produkten oder Häusern oder Terrassen an diese Sache zu gehen? Jetzt ganz konkret in Bezug auf Mais und Kartoffeln.
Ja, die Gefahr ist natürlich groß, weil wir leben alle in unserer eigenen Welt und können das natürlich auch nicht komplett ausblenden. Was wir machen können, ist natürlich darüber reflektieren, uns dessen bewusst sein und uns auch entsprechend zu hinterfragen. Und natürlich, wenn wir jetzt an Maisanbau denken, denken wir an Maisfeld vielleicht hier in Mitteleuropa, was eine Monokultur ist. Und auch wenn Mais eine starke Rolle gespielt hat, ist nicht davon auszugehen, dass es eine Monokultur war, sondern es ist immer im Verbund mit anderen Produkten, also zum Beispiel, ich hatte Kartoffeln schon genannt oder auch Kürbisse und noch eine ganze Menge andere Anbauprodukte. Also die Palette ist unglaublich breit, muss man auch sagen. Also es gibt über 1000 Kartoffelarten, es gibt unglaublich viele Maisarten. Und eben noch ganz andere Anbaupflanzen. Und insofern gibt es eine breite Palette, aber Mais hat zumindest in dem Fall hier in Kutamaya schon eine wichtige Rolle gespielt.
Und kann man auch sagen, dass optisch, rein optisch von der Frucht oder vom Fruchtkörper das vergleichbar ist mit dem, was wir aus Westeuropa kennen?
Vermutlich nicht. Also die Maiskolben, die wir kennen, sind viel größer. In Kutamaya selbst sind die Erhaltungsbedingungen nicht so gut. Das liegt daran, weil es auch eine Regenzeit gibt. Wir befinden uns ja in den Tropen. Und aufgrund der Regenzeit im Hochland sind die Erhaltungsbedingungen nicht so gut. An der Küste sieht das wiederum anders aus. Da fällt nur sehr selten Regen. Und aufgrund unserer archäologischen Ausgrabung an der Küste haben wir auch erhaltene Maiskolben zum Beispiel. Und die sind viel kleiner. Also die sind vielleicht so Daumen, Zeigefinger groß und werden auch mit der Zeit größer. Aber um die Zeit, von der wir hier sprechen, ja, da sind die so fingergroß. Und das heißt auch deutlich anders als die Maiskolben, die wir kennen.
Wenn wir da zum Abschluss vielleicht nochmal dann das ganz große Fass aufmachen. Einer deiner Forschungsschwerpunkte steht ja unter dem Begriff der Abhängigkeit, das Konzept. Wir können jetzt hier in den wenigen Minuten, die uns hier verbleiben, da nicht ganz genau drauf eingehen. Aber ordnet sich die Forschung, die ihr dort in Kutamaya gemacht habt, tatsächlich in diese Forschungsreihe mit ein? Und könntest du in einigen wenigen Sätzen vielleicht umschreiben oder umreißen? Inwiefern?
Ja, also das ordnet sich auf jeden Fall da mit ein. Auch unter dem Hintergrund, also in Bonn arbeite ich an dem Bonn Center for Dependency and Slavery Studies. Und der Begriff der Abhängigkeit ist in diesem Forschungsverbund ganz zentral. Und ganz allgemein geht es eigentlich um Abhängigkeiten zwischen Menschen. Bei mir und auch aufgrund der Archäologie und aufgrund dieses Ansatzes, den wir haben, ist der Abhängigkeitsbegriff aber noch weiter. Also gerade in dieser Forschungsgruppe gehen wir nach, wie die Abhängigkeit von Ressourcen, von wichtigen Ressourcen sozusagen die Abhängigkeiten zwischen Menschen schafft, sozusagen eine Grundlage ist. Und hier in dem konkreten Fall haben wir natürlich einige Ressourcen, einige wichtige Ressourcen, Landwirtschaftsprodukte. Ich hatte aber auch schon mal die Obsidian genannt als wichtiges Steinmaterial zur Herstellung von Werkzeugen oder auch die Kameliden, die wichtige Ressourcen waren, sowohl für den Transport von Produkten, aber auch selbst für die Wolle zum Beispiel und dann für die Textilproduktion. Und um diese unterschiedlichen Ressourcen zu erschließen, müssen Menschen irgendwie kooperieren. Aber oftmals geschieht das auch in der Form von, dass eine Gruppe von Menschen andere Menschen ausbeutet. Und das ist ganz grundlegend in der Arbeitsteilung. Und das ist sozusagen dieses grobe Verständnis von Abhängigkeit, was auch ganz konkret für das Beispiel von Kutamaya angewandt wird. Also wir untersuchen sozusagen den Ressourcenzugang und dann die Arbeitsteilung, um darüber die Abhängigkeiten zwischen Menschen zu verstehen. Was man auch erkennen kann, wir sprechen ja hier von relativ frühen Zeiten, also das erste Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Und aber auch diese Gesellschaften waren sehr stark hierarchisiert. Also wir können zum Beispiel erkennen, wenn wir den größeren Kontext sehen, dass eine Elite vor allem an der Küste ansässig war. Das können wir, da gibt es unterschiedliche Hinweise darauf. Also zum einen die hochwertige Textilien, die auch da aufgrund der Bedingungen erhalten sind. Dort gibt es auch einige Monumentalbauten. Es gibt reichere Begräbnisse und Grabbeigaben. Und wenn wir das vergleichen mit dem Hochland, ist das viel einfacher. Also die Begräbnisse, die wir ausgegraben haben, haben oft nur wenige und auch nur sehr einfache Beigaben. Wir haben auch nicht so diese Form von Monumentalbauten wie an der Küste. Das heißt, wenn wir diesen Kontext betrachten, wird relativ schnell deutlich, dass der Schwerpunkt auf der Produktion lag im Hochland von ganz unterschiedlichen Produkten. Also die Kameliten wurden vor allem im Hochland gehalten, noch etwas höher in der Puna-Zone. Die Landwirtschaftsprodukte, auch die Obsidianquellen befinden sich alle im Hochland. Das heißt, das Hochland war wichtig, um Produkte zu produzieren. Und entsprechend brauchte man die Arbeitskraft auch für den Transport dann in andere Regionen. Zum Beispiel an die Küste, wo dann eine sogenannte Elite auch vorherrschend war.
Sehr spannend. Wunderbar. Ein sehr komplexes Thema. Besten Dank, dass du es uns vorgestellt hast, dass wir da ein bisschen drüber diskutieren konnten. Also, besten Dank, dass du hier warst.
Und ich danke für die Einladung. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, danke.